Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, lass uns mal ein bisschen zurückblättern in deinem, wie ich finde, doch sehr spannenden Leben. Nach dem Abitur bist du erstmal nach Frankreich, nämlich nach Paris gegangen und hast dir da das Geld selber verdient, im Gegensatz zu mir. Ich bin auch nach Paris gegangen, haben wir das Geld aber nicht mit Singen in den Straßen verdient.
Tanzen vor allen Dingen. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich Tänzerin werden. Mhm. Und die Tanzschule war ziemlich teuer. Meine Eltern haben mir sehr wenig dazu beigesteuert. Und dann habe ich halt immer da auf der Straße und auch vor allen Dingen auch in Saint-Tropez, also die ganze Côte d'Azur runter, rauf und runter, habe ich immer getanzt und bin da mit dem Hut rumgegangen. So hat man das früher gemacht. Das hat große Freude gemacht. Und ich habe sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt, habe Französisch gelernt, habe ganz viel Tanz gelernt. Und dann habe ich mich leider ziemlich verletzt und da ich da in einem gesquatteten Apartment gelebt habe, also wo ich keine Miete gezahlt habe, wo ich einfach nur rein bin, Schloss gekauft und zugemacht, das war sehr hübsch mit Blick über den Montmartre und alles da, aber dann, weil, als ich dann da niederlag und der Winter kam, da musste ich dann heim und dann war die französische Zeit sozusagen vorbei.
Hemingway sagt ja in seinem Fiesta, wer Paris in seinem jugendlichen Alter erlebt, der trägt die Stadt in sich, geht dir das auch so?
Ja, doch, wenn ich Franzosen höre, kriege ich immer so ein bisschen eine Sehnsucht, das stimmt schon, ja. Mhm. Aber ich habe es nicht als warme, offene, fröhliche Stadt erlebt. Also ich muss sagen, ich bin heute hier mit der U-Bahn hergefahren, steigt so eine ältere Russin ein und tanzt in der U-Bahn rum, wo du denkst, Wahnsinn, unglaublich, sowas habe ich in Paris nie erlebt.
Das habe ich aber auch in Berlin noch nie erlebt.
Das war großartig. Die hat mit allen Leuten gesagt, komm, schwing die Füße, schwing Beine, komm, warum du nicht tanzen? Sag ich, ja, weil ich muss gerade eine Liste schreiben, weil ich habe sie sehr groß angestrahlt und habe mich so gefreut. Die hatte keinen Walkman auf, die war nicht bekannt. Kifft, die war einfach gut drauf. Eine dicke ältere Russin, so süß. Also, der Pariser an sich ist schon ein bisschen so ein wenig hochnäsig.
Die muss man erstmal knacken.
Muss man knacken.
Genau, mit der eigenen Sprache. Ja. Die nächsten Stationen, die waren dann für Gesang und Tanz und Schauspielerausbildung München, Wien, New York und Los Angeles. Das klingt sehr kosmopolitisch.
Naja, also wirklich guten Schauspielunterricht, finde ich, muss man nach Amerika gehen. Also habe ich einfach immer gemacht und hat sich auch sehr bewährt. Also ich habe mit meinem Coach dort, mit meiner wunderbaren Susan Batson und auch mit dem Eric Morris, habe ich halt mich auf die Rollen vorbereitet. Wenn ich irgendwas Großes zu spielen hatte, dann bin ich da hin und habe da wirklich einfach meine Hausaufgaben gemacht. Und dann wusste ich am Set, wo ich herkomme, wo ich hingehe und was ich für einen Subtext habe und was mich wirklich durch den Film treibt und was einfach Method Acting ist schon ein einfach die tollste Art, sich wirklich in eine Rolle reinzuleben. Du hast ein Tier, du hast so viele verschiedene Hilfsmittel, wie du jede Szene spannend machen kannst. Und das ist einfach ein irrsinniger Unterschied, wie Deutsche spielen und wie Amerikaner spielen. Und das lernst du halt nur da drüben.
Wie hast du in New York gelebt zum Beispiel?
Da habe ich in einer WG in einem Zimmer gewohnt. Also da ist man ja eh nie. Du gehst morgens in Schauspielunterricht und Susan Batson schläft sowieso nicht. Da kommst du in der Früh um 3, setzt du dich dann ins Taxi, fährst völlig fertig nach Hause und musst dann noch dich vorbereiten, du musst dann wieder Requisiten mitbringen und dann kommt die nächste Szene dran. Also das war schon eher harte Arbeit. Wenn ich frei habe, habe ich natürlich dort auch Gesangs- und Tanzstunden genommen, weil da natürlich auch die besten Lehrer sitzen. Also ich lerne aber einfach auch gern. Mir macht das irrsinnige Freude immer wieder. Jetzt habe ich Gitarre spielen angefangen vor 6 Jahren und macht mich nichts glücklicher, als wenn ich 3 Stunden geübt habe am Tag, dann weiß ich, jetzt habe ich was geschafft. Ich habe einen Hühnerdapperl in die richtige Richtung gemacht, nämlich völlige Glückseligkeit zu erlangen für den Moment.
Wow, wer kann das schon für sich behaupten? 1986 hast du angefangen, Bühnenprogramme selber zu schreiben, ab 1990 etliche Filme, Serien, Shows und wenn man so ein Allround-Künstler ist wie du, also im Grunde genommen fast alles kann, dann macht man auch alles und macht dann manchmal auch ein bisschen viel.
Ja, also das war wirklich das Problem. Ich glaube, was mir echt sozusagen ein bisschen zu viel eingebrockt hatte ich mir, als ich gedreht habe und meine Bühnenprogramme gleichzeitig gemacht habe. Weil das ist gnadenlos. Da musst du überall auftauchen. Da kannst du nicht mal eben anrufen und sagen, klappt heute mal eben nicht oder ich kann nicht mehr. Sondern da hängt dann ein richtiger Rattenschwanz dran. Da musst du kommen. Und dann hat ein Dreh sich halt oft verschoben und dann musst du plötzlich in der Früh um 6 musst du in der Maske sitzen, hast aber nachts noch bis 12 irgendwo gespielt und abgebaut und dann bist du nur noch unterwegs von A nach B und das hat mich, also ich habe 10 Jahre das eigentlich durchgezogen und dann hat es halt irgendwann gekracht und ich hatte einen schweren Tinnitus. Und wie ich den dann wieder losgeworden bin, davon handelt meine jetzige Show. Und das ist Gott sei Dank wirklich sehr, sehr lustig geworden. Also die Leute lachen durch. Es ist aber ein ernstes Thema gewesen für mich. Es war wirklich eine ganz schwere Krise, die mich aber Gott sei Dank auch dazu veranlasst hat, mein Leben komplett umzustellen.
Lass uns nochmal zu diesem Tinnitus zurückgehen. Mhm. Wie war das? Du bist aufgewacht, hast auf einmal so wie Alarmglocken, hast du gesagt,
Düsenjäger. Hey, ich hatte zwei Düsenjäger im Ohr. Also wirklich richtig laut, sodass ich ein Jahr lang nicht geschlafen habe.
Und trotzdem gearbeitet.
Das ist Horror. Ich habe die gesamte Sissi, die Perlinger Show für die ARD, habe ich in der Zeit gedreht. Und ich habe eigentlich nur autogenes Training gemacht nachts. Ich lag im Bett und habe immer nur, mein rechter Arm ist schwer, ganz schwer. Und wenn ich eingenickt bin, bin ich so eine Sekunde später sofort wieder hochgeschreckt, weil ich war auch ganz, ganz fertig, weil mein Freund mich verlassen hatte. Und das hat mir unglaublich ins Kontor gehauen auch. Das war einfach so mein Freund, wo ich dachte so, das ist es jetzt. Wir waren irrsinnig glücklich und hatten ein schönes Haus und eine Katze und einen Hund. Und es hat beruflich gestimmt. Es hat von allem her, für mich hat es gestimmt, für ihn leider nicht. Er wollte heiraten und Kinder haben und dann hat er mir das halt irgendwann gesagt. Und dann bin ich vollkommen in die Leere gefallen. Also ich bin wirklich ein Jahr lang gefallen. Und danach habe ich dann per Therapie gemacht. Das war irrsinnig spannend, hochinteressant. Warum gerät man überhaupt in so eine Situation? Warum sucht man sich so einen Mann? Wie brockt man sich das alles ein? Diese Muster erklärt zu bekommen, das bedeutet, dass man sie auch dann hinterher ändern kann. Das habe ich getan.
Und dieser Therapeut, ist der quasi wie so ein Engel über den Weg gelaufen? Glaubst du an Zufälle?
Ich glaube, da war ganz viel Fügung. Ich habe ganz viele Engel bekommen. Der Klaus Haag von der Bremer Gesundheitswerkstatt war mein erster Engel, der wirklich neben mir stand und mich durch diese Sissi die Perlinger Show geführt hat. Das waren immerhin 13 Folgen. Das waren von Juli bis Februar haben wir durchgedreht. Und ich bin dabei durchgedreht. das war wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Ich habe alle Moderationen zwischendrin geschrieben. Ich hatte kein Comedy-Team, das hinter mir stand. Ich hatte auch teilweise sehr schwache Regisseure und habe wirklich da jeden Tag gekämpft um die Qualität, gekämpft darum, dass die ernsten Schauspieler, die wir teilweise engagiert hatten, das Comedy-Tempo draufkriegen, dass diese Sketche, wir wollten sehr kinomäßig drehen. Das hatte auch alles in einem Kino stattgefunden und mit sehr namhaften Leuten. Alle so die ganzen bekannten Leute Deutschlands damals, aber die dann auf Comedy zu bringen, das war immer ein Kampf und es war immer ein Kampf mit dem Kameramann, dass er ein gutes Licht macht und es war irgendwie alles sehr schwierig. Und zwischendurch bin ich dann immer heulend in der Garderobe zusammengebrochen, supi, und dann wieder raus und hübsch Comedy machen. Das war schon völlig skurril. Da hat Klaus Haag mir sehr geholfen und ja, mein Therapeut, der war auf Tinnitus spezialisiert, zu dem bin ich dann, als dann alles abgedreht war, ich habe dann ja auch noch einen Kinofilm gemacht, schön, ne?
In diese Kollektion, die kam mir dann
wieder. Und die Kollektion noch, ne? Bei Karstadt, genau, ja. Und noch eine CD und ein Buch geschrieben und ach, was halt alles so auf dem Plan stand, was Frau Perlinger dann so abzuarbeiten hatte. Und im Mai war ich dann endgültig mit dem allen durch und dann bin ich in diese Therapie und dann bin ich auch mal weggeflogen, bin ich nach Bali, habe mich einen Monat dort ausgeruht, dann habe ich noch weiter Therapie gemacht, dann bin ich nochmal weg. Und dann habe ich so langsam, so nach 3 Jahren kam dann wieder die Sonne hoch und ich habe wieder so ein bisschen Land gesehen. Und dann habe ich ihn auch wieder losgebracht, weil ich ganz viel autogenes Training gemacht habe und mein Innenohr entspannt, durchblutet habe.
Und der Tinnitus ist weg?
Weg.
Poch, poch, poch. Und diese Therapie sah ja auch so aus, dass du erstmal wirklich lernen musstest, weinen zu können, das auch wirklich rauszulassen.
Ja, dass mein Vater mich verlassen hat als ganz kleines Kind, das steckt man als kleines Kind irgendwo weg. Das packst du in eine Ecke und das ist ein ganz schmerzhafter Punkt, da willst du nicht mehr hin.
Die erste Liebe deines Lebens.
Ja, genau, die erste große Liebe des Lebens, wenn die geht, das ist etwas, was du als Kind kaum verpackst, das nimmst du persönlich, da denkst du, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug und deswegen gibt man hinterher auch so Gas im Beruf. Und als der Therapeut mich daraufhin angesprochen hat und gesagt hat, du musst jetzt da mal ran und weinen, da habe ich den angeschrien. Da habe ich gesagt, wenn ich einmal anfange zu heulen, höre ich nie mehr auf. Das kann ich mir nicht leisten, so ungefähr. Und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, ja, ist ja gut. Und dann habe ich 3 Jahre lang sehr, sehr viel geheult und seitdem habe ich keinerlei Verstimmungen mehr, keine Stimmungsschwankungen, keine Depressionen, gar nichts mehr. Ich bin da seither wirklich ein neuer Mensch. Nach diesen 2,5 Jahren Therapie, also ich habe eine ganz neue Lebensqualität gekriegt dadurch. Weil ich das alles, diesen ganzen alten Schmarrn verarbeitet habe, rausgetrauert habe, mir angeguckt habe, mich mit meinem Vater sehr gut angefreundet habe, auch auf unsere späten Tage haben wir uns dann noch kennengelernt, weil der ist ja nach Amerika gegangen damals und da habe ich ihn ja dann ganz selten nur gesehen. Und heute bin ich heilfroh. Es war genau richtig so, wie es war und wichtig so, wie es war. Also ich bin froh, dass ich mit meinem Stiefvater aufgewachsen bin, der ein sehr humorvoller, künstlerischer Mensch ist. Und meine Eltern waren einfach auch ein glückliches Liebespaar. Und das ist einfach auch das Schönste, was einem passieren kann, dass die Eltern sich vertragen und nicht dauernd streiten. Und das war schon alles wunderbar, genauso wie es war. Und eben auch mit dem Tinnitus in dieser Lebensgeschichte, der mich wachgerüttelt hat und der mir gezeigt hat, was das Glück eigentlich wirklich ist. Nämlich nicht irgendwo auf der Karriereleiter ganz oben da in luftiger Höhe einsam rumzufummeln und irgendwie nur beschäftigt zu sein, sondern das Glück ist eigentlich mal innehalten und überhaupt wahrnehmen, was man alles Schönes um sich herum schon hat.
Das heißt also wirklich auch da die Erkenntnis, jede Krankheit hat ihren Sinn.
Unbedingt. Also in meinem Leben auf alle Fälle bis jetzt immer gewesen so.
Und du hast ja auch wirklich ganz, ganz viele Erkenntnisse daraus genommen. Eben auch zum Beispiel, was ja wichtig ist, auch in deinem Job, Druck erzeugt man sich selber und
ja,
Stress.
Wir alle machen uns den Druck und den Stress im Kopf. Also seitdem ich das gelernt habe, Stress zu bewältigen, merke ich, dass wenn mein Süßer, wenn irgendwas los ist, meine Güte, um Gottes Willen, jetzt müssen wir dies und das machen. Dann sage ich, ho, Brauner, ho, ho. Erstmal ausatmen, erstmal in aller Ruhe kurz mal überlegen, was ist das Geschickteste, sich nicht so gleich selber so, weißt du, auf 150 bringen. Das habe ich früher auch gemacht.
Und eben auch mal Nein sagen zu können.
Nein sagen ist das Allerwichtigste im Leben. Ich habe schon so viele Rollen jetzt angeboten bekommen und Regisseure, die früher mit mir gearbeitet haben und mich gerne wiederholen wollten, die rufen mich dann an in Goa und ich sage, nee, du, ich kann gerade nicht, ich lerne gerade Schlagzeug. Da sagt, oh, hast du es gut. Gerade ein ganz lieber Freund von mir hier in Berlin. Mensch, hast du es gut, hat er gemeint. Er muss jetzt da so eine ganze Serie drehen. Oh Gott, ihm graut schon. Davor habe ich gesagt, ja, komm doch. Ja, nee, er hat ja leider 3 Kinder, er kann sich das nicht leisten. Mhm. Ich habe wirklich Gott sei Dank dieses wahnsinnige Privileg, dass ich solo bin als Frau. Also ich habe einen Freund, aber ich muss nicht Kinder durchbringen, deswegen kann ich abhauen. Und ich kann mir meinen Job so einteilen, dass ich sage, ich spiele im Herbst in Deutschland und ich spiele im Frühling in Deutschland. Und das ist so anstrengend und meine neuen Shows, die brauchen so viel Input und so viel Üben und so viel Schreiben und so viel Nachdenken und so viel Lesen, bevor ich 2 Stunden die Leute wirklich auf der Bühne echt durchlachen lasse und auch sehr viele inhaltliche Dinge da bringe. Ich habe 4 Jahre an das Programm hingearbeitet und die Zeit, die muss ich mir auch nehmen und das will ich auch. Das macht mich auch glücklich. Es gibt nichts Schlimmeres, als schlampert zu sein in dem Job.
Das heißt also, du nimmst dir die Auszeit dann so deine 6 Monate und bist aber im Grunde genommen kreativer und produktiver, als du jemals warst, weil du da einfach einen Kopf frei hast.
Genau, genau. Ich ziehe mich da sehr zurück, sowohl auf Ibiza im Sommer als auch in Goa im Winter bin ich sehr, sehr viel allein daheim. Mein Süßer geht raus, der geht Beachball spielen und schwimmen als möglich. Ich bin ja sehr wasserscheu und ich bin gar nicht so gern am Beach. Ich bin eigentlich gerne so im Halbschatten bei uns unter den Palmen und bin da am Wurschteln, habe da mein Schlagzeug stehen, meine Gitarre, meine ganzen Spielsachen, meine Requisiten, auch viele Kostüme, mein Laptop und dann schreibe ich und bin da vor mich hin, mache Yoga, meditiere und er kommt dann heim und dann kocht er was Leckeres und dann geht er wieder und ich mache weiter. Also das ist so unser Rhythmus eigentlich, dass ich da monatelang vor mich hin köchle.
Kreativst.
Ja.
Du machst ja auch Musik mit Freunden am Strand, da gibt es ja auf YouTube so ganz schöne Einstellungen, das sieht ja sensationell aus, also wirklich so die Lebensfreude pur.
Das finde ich auch, also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich auf Ibiza 7 Gehminuten entfernt lebe von dem Beach, wo sich jeden Abend die Freaks und Hippies treffen und da wird jeden Abend getrommelt und zwar wirklich auf höchstem Niveau teilweise, also nicht immer. Sonntags rennen da ja die ganzen Touris hin und da kenne ich dann auch schlagartig plötzlich niemanden mehr.
Aber alle kennen dich.
Nee, am Sonntag ist eine ganz andere Szene und unter der Woche treffen sich da wirklich großartige Trommler, die auch sonst auf Welttournee sind sozusagen, aber da, die kommen von dort, die haben es da gelernt und da trifft man sich immer wieder und da spiele ich quasi den ganzen Sommer lang jeden Abend mindestens 1 Stunde oder 2 Dabuka oder Djembe oder je nachdem, was ich gerade dabei habe und wenn mir dann der Hintern wehtut von vielen auf dem Stein sitzen, dann tanze ich noch richtig, bis ich schweißgebadet und glücklich abends um 10 nach Hause gehe. Und das ist da, also da brauche ich keine Disco, sondern da mache ich das alles am Beach.
Machst du selbst. Und du schreibst viel, du hast eigentlich dein ganzes Leben lang schon geschrieben.
Ja, immer. Ich habe immer alles aufgeschrieben. Also nicht Tagebuch, sondern alles, was ich jetzt so für eine Idee halte oder für ein, oder ich habe schon als ganz kleines Kind gedichtet, meine Mama auch. Meine Mutter hat sich als junge Frau mit Gedichten ihr Taschengeld aufgebessert. Pro Zeile 1 Mark für Hochzeitsfeiern und so. Also das liegt bei uns irgendwie in der Familie.
Du hast dein Buch und deine Show, das hast du selber schon gesagt, so aufgebaut, ist einmal Comedy, es ist eine Art Ratgeber, aber eben auch sehr, sehr persönlich und biografisch.
Also das Buch ist ein bisschen Ratgeber, die Show nicht, das kannst du in der Show nicht bringen, das wirkt zu zeigefingermäßig.
Aber du machst es schon ein bisschen auf eine ganz tolle Art. Also ich habe ja die Show gesehen und das kommt schwer her, das kommt schon nicht mit dem Zeigefinger.
Nicht mit dem Zeigefinger, da muss man sehr aufpassen. Ja. Also ich erzähle schon einfach eine wahre Geschichte. Und halt alles, was ich mir dazu gedacht habe und alles, was da dazu zu dem Thema im weitesten Sinne gehört. Ich übertreibe natürlich wahnsinnig, damit es lustig ist. Mhm. Und ich bin ja immer der Vollidiot, der auch wirklich da gegen die Wand rennt und in alle Fettnäpfchen tritt. Und also ich zeige nicht mit dem Finger auf andere in meiner Comedy, sondern ich bin eigentlich immer der Idiot. Und das funktioniert ganz gut und da kann man eigentlich sehr schön so als Held durch so eine Geschichte gehen, indem man erstmal hochfliegt, dann voll auf die Nase knallt und dann durch die ganzen Prüfungen geht und dann am Schluss quasi zum Held im Mythos des eigenen Lebens wird. So funktioniert ja jeder gute Film, jedes Märchen, jede Geschichte. Das ist einfach der klassische Erzählstrang und daran halte ich mich eigentlich. Und deswegen ist es so ein bisschen eine Mischung aus Theaterstück, fast auch manchmal ein bisschen musicalartig, weil ich eben viel singe und tanze zwischendurch. Es ist aber Comedy. Zwischendurch sind dann auch richtig so 5 Minuten Stand-up über irgendein Thema.
Und die beste Comedy entsteht durch ganz persönlich erlebte Dramen, hast du irgendwo
klar,
gesagt.
Ne? Klar, auf alle Fälle. Hm. Also wenn auf der Bühne alles harmonisch ist, es gibt nichts Langweiligeres. Also man braucht ein großes Drama, um gute Comedy machen zu können.
Du spielst ja auch Gitarre und singst dazu. Da gibt es so ganz sensible, emotionale Lieder. Übers große Glück zum Beispiel singst du. Möchte ich mal zitieren. Manchmal heißt Glück, schrecklich krank zu werden und dann glücklicherweise gerade nicht zu sterben.
Ja.
Das ist ja philosophisch.
Ja, ja, klar. Also ich habe schon, wenn man so einen ganz schweren Tinnitus hat und dann gehst du zum Arzt und der sagt, ja, mei, gewöhnen Sie einer dran, da kann man nichts machen. Da ist man dann kurz am Überlegen, ob man überhaupt noch leben will, ob man überhaupt das aushält, ein Leben lang diesen Ton im Ohr nie mehr schlafen können. Es gibt viele Leute, die sich mit Tinnitus umbringen, wenn der so laut ist. Es ist echt eine ganz heftige Angelegenheit und Gott sei Dank habe ich dann eben diesen Therapeuten getroffen, der so gleich mal gesagt hat, Quatsch, das kriegen wir in den Griff. Wenn der auch nicht ganz weggeht, dann wird er zumindest zu leise, damit, dass man damit schlafen und wunderbar leben kann. Aber ich war da schon mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, oh wow, kriege ich da noch die Kurve, jemals wieder raus, jemals wieder glücklich zu werden. Und ich erlebe ganz oft, dass Menschen bei mir im Programm waren und das erlebt haben, besonders durch Krebs, die wieder geheilt wurden und die gesagt haben, sie haben mich so zu Tränen gerührt, das war so. Ich habe das alles miterlebt, auch ich bin da genau durch solche Situationen gegangen, konnte heute so schallend darüber lachen und es war so ein, oft sagen die Menschen, sie sind nicht nur gut, sie tun auch gut. Mhm. Weil ich glaube schon,
ein schönes Kompliment.
Ja, das war sehr süß. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das gehört habe. Also ich glaube, dass die Leute merken, dass ich da nicht irgendwas erzähle, was ich jetzt in der Zeitung gelesen habe oder was weiß ich zum Thema Burnout, machen wir jetzt eine Show, weil es gerade in ist. Nee, ich habe das wirklich erlebt und ich weiß, wovon ich spreche und das spürt man, glaube ich.
Absolut, das spürt man total, dass du dass du weißt, wovon du sprichst, wenn du auf der Bühne stehst. Das ist eben sehr authentisch. Das ist ja auch so eine Erkenntnis, die du
gewonnen. Und ich bin auch ehrlich, ich habe kein Problem damit, mich da als doof und schwach und blöd und am Ende zu zeigen, weil da lachen die Leute wahnsinnig, wenn ich sage, ja, sind Perlinger, die Mutter von der schrägen Ulknudel, ja, da lachen die sich weg.
Da hast du aber auch diese Ringe unter den Augen.
Ja, da habe ich dieses grüne Licht und in dem Krankenhaus überhaupt sieht man ja eh schon so scheiße aus, wenn das Licht so schrecklich ist. Und wenn man sich da selber verarscht, das freut die Leute auch. Da haben die Spaß dran. Mhm.
Bist du durch deine persönliche Krise spiritueller geworden?
Auf alle Fälle. Ich war früher überhaupt nicht, also bin in einem sehr atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben nur über die katholische Kirche geschimpft und für mich war das alles sehr uninteressant. Und ich habe wirklich in dieser Zeit gemerkt, dass ich irgendwas brauche. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ich würde, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, ich würde so in der Hand Gottes liegen. Also, dass mein Bett quasi wie so eine Hand ist und dass irgendwer auf mich achtet und guckt, dass es mir irgendwann wieder gut gehen wird. Und diesen Gedanken, den habe ich wirklich gebraucht, sonst hätte ich diese 3 Jahre nicht durchgestanden. Und seitdem ich viel in Indien bin, habe ich da so spirituelle Menschen erlebt, die trotzdem noch so eine Lebensfreude und so einen Humor haben. Hier hat man so das Gefühl in Deutschland, wenn einer spirituell ist, dann ist er automatisch in einer völlig, also total humorfreie Zone. Und da wird dann irgendwie so ein bisschen näselig, müsli-mäßig, so ein bisschen irgendwie ein neues Dogma verbreitet. Das ist in Indien gar nicht. In Indien sind die Leute mit einer wahnsinnigen Lebensfreude verliebt in ihre Götter. Die sind wirklich Krishna, wenn die tanzen, wenn die Kirtan tanzen, das ist wie Volksfest. Wenn da Tempelpartys sind, da geht's zu wie bei uns auf dem Oktoberfest. Also jetzt nicht mit so viel Bier, aber mit unglaublich guter Laune. Ja,
ja, die leben mit ihrer
Spiritualität. Die leben das und die lieben das und die sind da mit Blumen und bunt und schön. Das ist überhaupt nicht so dieses, ein gekreuzigter Gott hängt irgendwo und ist zu Tode gefoltert worden, sondern die leben alle und die sind präsent. Krishna wird morgens angezogen, dann kriegt er ein Frühstück im Tempel. Weißt du, das ist wie so ein Puppenspiel fast. Das hat eine ganz bezaubernde Naivität. Ich sage immer, Inder sind wie Kinder. Also in vielerlei Hinsicht. Ganz, ganz freudig. Und da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt. Also ich habe da für mich einen Bezug dazu gefunden, wo ich habe immer mit dem lieben Gott geredet und jetzt habe ich den klarer vor Augen, würde ich mal sagen. Und ich habe, wenn ich meditiere oder wenn ich chante oder ich bin, interessiere mich auch sehr für Buddhismus und ich finde Meditation was Großartiges. Dieses Göttliche oder Spirituelle oder das Licht an sich, das ist ein viel größerer Teil meines Lebens geworden.
Schaffst du das Carpe Diem, also tatsächlich im Augenblick zu leben?
Also immer mehr und immer besser, ich glaube schon. Also ich habe mir das auch geschafft, dass ich da verschiedene Übungen habe, die mich wirklich ins Hier und Jetzt bringen. Wenn ich merke, ich rutsche da raus, dann gucke ich Sachen an, lang Sachen an, versuche mich wieder hierher zu bringen, wirklich ganz konkret, indem man sagt, aha, das fühlt sich so an, jetzt habe ich hier diesen Filz vor mir. Das ist auch aus der Schauspielerei. Mhm. Wenn du einen Text machst und du merkst, du wirst ein bisschen papieren, da muss man sich selber anlangen, da muss man sich selber ein bisschen kratzen oder zwicken, das mache ich auch auf der Bühne. Und plötzlich bist du wieder mehr da. Mhm. Und das kann man ganz normal anwenden. Oder dass man einfach guckt, oh, jetzt bin ich in der Frequenz ganz schön abgerutscht. Jetzt habe ich gerade was Negatives gesagt. Das merke ich inzwischen sofort. Und dann korrigiere ich mich gleich wieder. Und ich merke, dass ich wirklich seitdem auch viel mehr ein Glückskind geworden bin. Also mir kommen ganz viele positive Dinge von alleine entgegen.
Das Gesetz der Anziehung.
Weil ich eine unheimlich positive Ausstrahlung oft habe. Also gerade wenn ich in Indien bin, bin ich so glücklich, wenn ich da lande, könnte ich den Boden küssen und sitze im Taxi und weine vor Glück. Und das merken die Inder. Die strahlen dich an. Ich werde da auch nie krank, mir wird nichts gestohlen, ich habe keine Unfälle, poch, poch, poch. Seit 12 Jahren ist alles gut gegangen, weil ich diese Schwingung, die dort ist, ich empfinde die als sehr, sehr viel höher als überall anders auf der Welt. Es ist sehr viel sonniger, sehr viel spiritueller, sehr viel freudiger.
Das passiert ja aber auch in der Berliner U-Bahn, wenn du selber strahlst,
ja,
strahlen die auch
dann
zurück.
Kommt die Russin und tanzt, setzt sich tanzen neben mich und ich denke, das könnte ich sein. Ja. Ja. Ich mit dem Kopfhörer auf bin genauso drauf. Ja. Da kann ich auch nicht still sitzen, da sitze ich dann auch hier und lache alle an. Und die hatte noch nicht mal einen Kopfhörer. Die war noch quasi einen ganzen Schritt weiter als ich.
Und du im Leo-Look, eigentlich immer, hat das eine besondere Bewandtnis? War das immer schon so?
Ganz lang schon. Also es gibt wirklich Fotos von mir, wo ich schon mit 17 mit ziemlich viel Leo anhatte. Ich habe dann mal eine rote Phase gehabt und ich hatte auch mal ein bisschen eine schwarze Phase, aber so in den 80er Jahren. Mhm. Aber im Prinzip ist es schon absolut mein Archetyp. Ich bin einfach eine Artemis und die geht mit Leopardenfell in den Wald und pendelt zwischen Stadt und Wald, führt in der Stadt Gesang und Tanz an und sie hat ihren Vater Zeus schon als ganz junges Mädchen gesagt, sie will nie heiraten und nie Kinder kriegen und immer frei sein. Und sie ist einfach quasi die Zeremonienmeisterin der Rituale. Und das bin ich. Ich bin eine Bühnenschamanin und ich lebe das und ich fühle mich in allem anderen, in jeder anderen Klamotte verkleidet. Also ich komme mir vor, ich habe oft auch Kostümbildnerinnen erlebt, die gesagt haben, jetzt zieh doch mal ein gestreiftes T-Shirt an. Einfach mal sowas ganz Normales.
Was ganz anderes.
Da ziehe ich das an, dann gucken die mich an, standen so zu dritt um mich rum und haben alle drei schallend Lachen angefangen. Ich habe gesagt, das stimmt, das steht hier überhaupt nicht. Das bist nicht du, das kann man nicht. Und deswegen habe ich auch irgendwann die Schauspielerei sein gelassen, weil ich es nicht ertrage, in irgendwelche doofen Klischees zu schlüpfen, anstatt das, was ich wirklich bin, auf der Bühne noch weiter auszufeilen. Weil darum geht es für mich. Ich will differenzierter werden und nicht klischierter.
Du hast es vorhin ja schon kurz erwähnt. Du bist jetzt in einer Beziehung. Du warst lange Zeit davor Single. Hast du die Wahl deiner Männer jetzt auch anders gestaltet? Also suchst du jetzt nach einem anderen Beuteschema, als du vorher gesucht hast, nach deinen Erkenntnissen? Ja.
Ich habe mir immer Männer gesucht, die mich nicht geliebt haben und die mich dann auch verlassen haben.
Da war der Papa wieder im Kopf.
Genau. Mhm. Die Männer, die mich geliebt haben, die haben mich überhaupt nicht interessiert. Und das war für mich langweilig. Ich wollte immer irgendwen erobern. Und das darfst du als Frau nicht machen. Und das habe ich mir ganz abgewöhnt. Und ich habe mir einen wirklich ganz, ganz treuen, ganz lieben liebevollen, mich sehr unterstützenden, bezaubernden, wunderschönen, jüngeren Mann jetzt an meiner Seite, der, das ist ein völlig anderes Leben. Ich habe mich auch zum ersten Mal wirklich eingelassen. Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen und ich habe auch gesagt, okay, das machen wir jetzt und wenn den was stört, dann gehe ich da auch drauf ein und wir sind einander ganz treu, das haben wir uns versprochen und wir sind eigentlich die ganze Zeit zusammen und teilen ganz viel, also an Leben, aber er ist ein komplett unterschiedlicher Mensch wie ich. Er ist Fische, er ist ein Schwimmer, er ist ein Sportler, er ist null Künstler, er interessiert sich für Technik. Er ist genau das Gegenteil von mir und das ist großartig, weil er macht all die Dinge, wo ich keinen Bock drauf habe, da sage ich, Süßes, kannst du bitte mal dieses Ding da, das schaffe ich jetzt gerade nicht mit dem Computer, dann setzt er sich hin und knackt das 3 Tage lang.
Das ist perfekt.
Großartig. Ja. Ja, und deswegen, das klappt auch wirklich wunderbar. Ich bin sehr glücklich und er hat mir von Anfang an gesagt, ich werde dir immer treu sein und dich nie verlassen. Und dann habe ich gesagt, weil er ist Däne, dann habe ich mir gedacht, Dänen lügen nicht, da lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Und das hat eigentlich sich bis jetzt ganz gut bewährt.
Hast du ihn jetzt gefunden, den Sinn deines Lebens?
Den hatte ich schon immer. Der Sinn meines Lebens ist wirklich meine Berufung. Ich war mal in der tiefen Krise beim Wahrsager und der hat gesagt, die Bestimmung deines Lebens ist Humor und Weisheit einem großen Publikum zu überbringen. Und das steht in meinem Horoskop sowas von drin. Also ich habe wirklich alle Planeten im Haus der Darstellung.
Was bist du?
Ich bin Schütze. Und Schütze ist ja auch eigentlich Artemis. Artemis ist ja Diana, die Göttin der Jagd, die mit Pfeil und Bogen, das bin ich auch. Der Schütze schießt seinen Pfeil hinter den Horizont und verfolgt dieses Ziel sein Leben lang. Und genau so bin ich. Ich werde mit 63 auf dem Höhepunkt meiner Karriere sein und ich werde mein Leben dafür leben, immer mehr zu lernen und immer mehr Weisheit und Humor auf einem immer höheren Niveau sozusagen an ein immer breiter werdendes Publikum heranzutragen. Und genau das Gefühl habe ich eigentlich. Also ich spiele jetzt auch auf Ibiza, ich spiele auch in Indien, ich spiele auch auf Englisch. Also ich wachse immer so vor mich hin. Jedes Jahr schieße ich so einen kleinen Trieb. Und wie als Gärtnerin, da muss man einfach geduldig sein und er braucht, es braucht. Und ich finde es super, gerade mit 63, da habe ich noch eine Menge Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag meinen kleinen Schritt in die Richtung mache oder machen möchte.
Sissi Perlinger, danke, dass du hier warst. Sehr. Alles Gute für dich.
Dankeschön.